Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Drei Texte, die alles auf die Sprache setzen, hat die Jury des Open Mic Literaturwettbewerbs in diesem Jahr ausgezeichnet. Und es geht um den neuen Roman des Georg-Büchner-Preisträgers Martin Mosebach. Wir stellen den hochgelobten Reisebericht eines Mannes vor, der noch vor Johann Wolfgang von Goethe ins Sehnsuchtsland der Deutschen gereist ist, Italien. Außerdem sprechen wir über ein Buch der Filmemacherin Chantal Ackermann, die über die letzten Monate mit ihrer Mutter, einer Auschwitz-Überlebenden, einen Bericht geschrieben hat. Meine Mutter lacht. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Zwei Preise für Gedichtzyklen. Ein Preis für einen sprachphilosophischen Text über das Gurgeln. Gestern ging in Berlin der Open Mic, der wichtigste Preis für deutsche NachwuchsautorInnen, zu Ende. Gewonnen haben Greta Maria Pichler mit dem Gedichtzyklus Salzwasser und Alexander Rudolfi, der ebenfalls Gedichte gelesen hat, Aberwerden. Und auch Patrick Holzapfel ist ausgezeichnet worden für seinen Text Gurgelgeräusche. Ein Text, den die Jurorin Nadja Küchenmeister in der Laudatio eine Etüde in G genannt hat.
Das G ist der tiefstliegende Buchstabe. Er klingt, als würde er uns in der Kehle stecken bleiben, als würde er uns direkt an die Gurgel gehen. Das G bringt uns aus uns selbst heraus um. Wer Stottern imitiert, nutzt das G. G, G, G. Das G ist die Gur des Körpers. Unsere Kehle ist ein alter Stein, aus dem dieser hilflose Laut fließt, wie eine letzte Erinnerung an den einstigen Zustand des Menschen. Ein flüssiger Zustand, aber bereits vertrocknet. Ein Nichtzustand. Wenn wir gurgeln, reißen wir durch die Zeit. Wir schaffen uns ab, wir gurgeln uns frei. Es darf nicht überraschen, dass die Geilheit, der Geschmack, die Grazie und Gott sich vom G wegöffnen.
Wenn Sie mehr über den Open Mic 2022 erfahren wollen, Cornelius Wühlenkemper berichtet heute ab 17.35 Uhr in Kultur heute über den Wettbewerb. Martin Mosebach hat 2007 den Büchnerpreis für sein Gesamtwerk bekommen, für seine episch erzählten Gesellschaftsromane. Und weil in Mosebachs Romanen die Geschlechterrollen ebenfalls oft althergebracht wirken, werfen Kritikerinnen und Kritiker ihm immer wieder vor, ein allzu altväterlich konservativer Romanautor zu sein. Wie meine Kollegin Gisa Funk darüber denkt, sie hat Martin Mosebachs neues Buch Taube und Wildente gelesen.
Die Vernunft-Ehe genießt heutzutage keinen besonders guten Ruf. Schließlich fehlt ihr gerade das, was in unserer säkularen Gesellschaft den Rang einer Ersatzreligion einnimmt. Eine leidenschaftliche Herzensliebe. Aber ist die Vernunft-Ehe womöglich gerade deswegen sogar beständiger und widerstandsfähiger als die von Gefühlsschwankungen abhängige Liebesehe? Diese literarische Lieblingsfrage des 19. Jahrhunderts durchweht den neuen Roman von Martin Mosebach. In seinem Zentrum steht ein Ehepaar, das sich aus rein taktischem Kalkül geheiratet hat. Ruprecht Dahland ist ein intellektueller Schöngeist Mitte 60, der einen kleinen, literarisch ambitionierten, aber immer knapp an der Pleite vorbeischrammenden Verlag betreibt. Seine Gattin, Marjorie de Kesel, mit der er in zweiter Ehe verheiratet ist, ist dagegen praktischerweise Multimillionärin und hauptsächlich damit beschäftigt, ihr Vermögen per Aktiengewinn weiter zu vergrößern. Der Win-Win-Effekt dieser Eheverbindung liegt auf der Hand. Ehemann Ruprecht beschreibt ihn einmal so.
Marjorie und ich waren nie ein Liebespaar. Es gab eine große Anziehung, eine Sympathie ohne Sentimentalität. Nicht in den Dingen herumrühren, einfach intelligent sein und Zeichen lesen und das, was man beobachtet, für sich behalten. Es war eine enttäuschungsresistente Verbindung.
In der Tat, beide Eheleute profitieren von ihrer Zweckgemeinschaft. Marjorie liefert dem versponnenen Büchermenschen Ruprecht die nötige Finanzsicherheit. Ruprecht wiederum verleiht seiner grobschlächtigen und unsympathisch aufs Geschäftliche fixierten Gattin einen gewissen intellektuellen Glanz. Er hat den Charme, die Bildung und jene geistreich gewitzte Eloquenz, an der es seiner Frau Marjorie so auffällig mangelt. Was umso hilfreicher ist, als deren Vermögen unappetitlicherweise auf einem Kolonialverbrechen beruht. Der belgische Großvater von Marjorie hat nämlich einst skrupellos die Bergwerke im Kongo ausgebeutet. Nicht, dass sich seine Enkelin deswegen schämen würde, aber ihr hochgebildeter Ehemann verleiht ihrem barbarisch erwirtschafteten Reichtum eben doch einen angenehm kultivierten Anstrich. Das Zauberwort in dieser Vernunft-Ehe lautet also Diskretion. Solange nur der schöne Schein der Harmonie nach außen gewahrt bleibt, ist zwischen Marjorie und Ruprecht quasi jeder Betrug erlaubt. Nicht einmal ein Seitensprung Ruprechts mit der 40 Jahre jüngeren Tochter von Marjorie aus erster Ehe zeitigt darum größere Verwerfungen. Denn nur eine ungehemmte Leidenschaft ohne Contenance gilt darin als wahrhaft unverzeihlich. Und zur besonderen Finesse dieses sehr kunstvoll komponierten Ehedramas in zwei Akten gehört, dass die entscheidende Krise dann bezeichnenderweise nicht durch den genreüblichen sexuellen Betrug ausgelöst wird. Nein, hier ist es vielmehr die flammende Liebe zu einem Bild, die das Ehekonstrukt ins Wanken bringt. Oder genauer gesagt, die Schwärmerei für das titelspendende Gemälde des deutschen Malers Otto Scholderer, Taube und Wildente. Denn dieses vormoderne, in altmeisterlicher Manier gemalte Jagdstillleben wird von Marjorie kurzerhand zum altbackenen Quark erklärt, woraufhin sie beschließt, das Bild möglichst bald zu verkaufen. Ihr Gatte Ruprecht hingegen ist überzeugt davon, dass es sich beim Scholderer-Bild um ein bislang unentdecktes Meisterwerk handelt und verteidigt dessen Qualität vor den Gästen in Marjories Sommervilla vehement.
Auf einmal sehen sie, dass aus den 100 Farbschattierungen Farben auftauchen, wie unter einer Eisdecke nach oben steigend. Der Tonmaler huldigt hier in geradezu mikroskopischer Weise den alten Buntfarben Rot, Gelb, Blau, die hier in Grau verborgen sind. Ich frage mich, warum wir immer denjenigen besonders feiern wollen, der irgendetwas zum ersten Mal gemacht hat. Ist es nicht ebenso bemerkenswert, wenn jemand etwas zum letzten Mal vollbringt, und zwar im Vollbesitz aller Qualitäten?
Der Streit zwischen Marjorie und Ruprecht um das Stillleben Taube und Wildente eskaliert schließlich, weil der sonst so wohltemperierte Vorzeigeintellektuelle wegen dieses Bildes völlig die Fassung verliert und in einen regelrechten ästhetischen Liebesrausch abdriftet. Insofern kann man Mosebachs Roman als eine sehr vergnügliche Parodie auf die hochdramatischen Eheromane des 19. Jahrhunderts lesen, die im pragmatischen Internetzeitalter ihre Tragik verloren haben. Von daher kann man das Scholderer-Bild von den zwei nebeneinander aufgehängten toten Wildvögeln auch durchaus als Sinnbild seiner Zweckehe verstehen. Wie die beiden Tierkadaver wirken auch Ruprecht und Marjorie statisch und tot, aber gleichzeitig merkwürdig innig miteinander verbunden und von morbider Schönheit.
Gisa-Funk über Martin Mosebachs Roman Taube und Wildente. Deutscher Taschenbuchverlag, 336 Seiten, 24 Euro. William Beckford, geboren 1760, gilt zusammen mit Mary Shelley als Erfinder des Schauerromans. Und er reiste nach Italien, noch bevor Johann Wolfgang von Goethe dorthin aufbrach, und hielt seine Erfahrungen fest in einem essayistischen Reisetagebuch. Mein Kollege Oliver Jungen hat William Beckfords Buch Träume, Gedankenspiele und Begebenheiten gelesen.
Dass die literarische Moderne ein Vorspiel in der Frühromantik hatte, ist nicht neu. Selten jedoch zeigt sich dieser Brückenschlag über die Epochen so eindrücklich wie in den fingierten Reisebriefen des gern exzentrisch genannten, im Grunde aber für seine Zeit bloß viel zu modernen englischen Schriftstellers, Baumeisters und Kunstkenners William Beckford. So geht es über den aufgeklärten Blick des späten 18. Jahrhunderts weit hinaus, wenn der Autor junge Klosterbrüder darum bedauert,
an einem solchen Ort eingesperrt zu sein und keine anderen Lebewesen zu sehen als vogelscheuchige Priester und Mönche, überwacht, eingepfercht, eingeengt und von abergläubischen Schrecken gequält.
Bei einem Besuch des Petersdoms in Rom wiederum stellt sich Beckford ketzerisch vor, wie er das herrliche Bauwerk gemeinsam mit seinem Freund, dem ungenannten Adressaten der Briefe, als privates Winterquartier bezieht.
So eingeführt würden wir unsere Abendspaziergänge auf dem Marmorfeld vornehmen. Denn ist der Fußboden nicht weitläufig genug, um diese überspannte Bezeichnung zu verdienen? Zuweilen sollten wir, anstatt einen Berg zu erklimmen, die Kuppel besteigen und auf unsere Lagerstadt herunterblicken. Die Tore sollten verschlossen sein und kein Sterblicher eingelassen werden, keine Priester, keine Kardinäle, Gott bewahre.
Mit seinem spöttisch-ironischen Stil, der Respektlosigkeit gegenüber allen Autoritäten und einem zumindest halben Bekenntnis zur Homosexualität erscheint uns dieser umfassend gebildete Intellektuelle nahezu als Zeitgenosse. Nur, dass er zu Zeiten von Goethe und Lord Byron gelebt hat. Letzterer bezeichnete den Autor einmal als Englands reichsten Sohn. Das war auch wörtlich zu verstehen. Als Erbe eines immensen Vermögens konnte sich der als hochbegabt geltende Sohn eines Unternehmers und Politikers seine geistige Unabhängigkeit leisten. Nur auf die sittenstrenge Mutter hatte er immer wieder Rücksicht zu nehmen. Diese war es auch, die den noch nicht 20-Jährigen im Jahr 1780 auf die damals obligatorische Grand Tour nach Italien schickte, 6 Jahre vor Goethes italienischer Reise. In Beckfords anschließend ausgearbeitetem Roman sind neben erfrischend subjektiven Reisebeschreibungen zahlreiche Träumereien zu finden. Sie führen in ein paradiesisches China oder blenden sich spielerisch in die Literaturgeschichte zwischen Homer und Cervantes ein. Immer wieder flüchtet sich der Naturliebhaber vor der Düsternis vormoderner Städte in die arkadische Imagination. Beckfords Weg ins gelobte Land jenseits der Alpen führt dabei zunächst durch die in seinen Augen sehr unarkadischen Niederlande. Zwischen Lästereien über plumpe Madonnen, hingesudelte Gärten und stinkende Grachten heißt es über die Holländer polemisch, sie stammten vermutlich von Fischen ab.
Eine gewisse Austernartigkeit des Blicks und eine gewisse Schlaffheit des Äußeren sind beinahe Beweis genug für diese wässrige Herkunft. Denn sag mir bitte, wofür die Pluderhosen da sind, welche sich die Holländer selbst antun, denn die Unförmigkeit ihrer delfinartigen Hinterteile zu verbergen.
Auch den gefeierten Rubens hält Beckford in jugendlicher Arroganz für einen bloßen Techniker. Viele Künstler und Werke lässt Beckford aber durchaus gelten. Bruegel etwa, auch den Schrein der Heiligen Drei Könige in Köln. Dafür scherten sich die Kölner nach seinem Eindruck nicht darum, wie verpfuscht ihre Häuser oder wie schmuddelig ihre Läden seien. Endlich gelangt der ungeduldige Tourist samt Begleittross nach Italien, wo seine Ziele sich zu 100% mit denen heutiger Reisender decken. So kann Beckford seine Begeisterung in Venedig kaum zügeln, auch wenn er die Venezianer für mehr als schläfrig hält. Voller Ehrfurcht besucht er danach Petrarcas Wohnhaus und die Bauwerke Palladius. Längere Zeit verbringt er glücklich in der Toskana, weil in Rom vorerst noch die Malaria wütet. Beckfords Lieblingsfeinde sind die Gelehrten. Amüsiert berichtet er von einem deutschen Professor, der in das Wachsmodell eines Schädels beißt, dessen Künstlichkeit er bezweifelt. In Galerien, Palästen und bei Ausgrabungen nimmt der Autor Reißaus vor den ihn zu Tode langweilenden Antiquaren. Ein erstaunlich modernes Leitmotiv ist das nachgerade ausgestellte Fantum in Bezug auf einen musikalischen Superstar, den Kastratensänger Gaspare Pacchierotti, auf dessen Auftritt in Lucca die Reise zugeschnitten zu sein scheint.
Dies wäre nicht der letzte Brief, den du aus Venedig erhieltest, eilte ich nicht nach Lucca, wo Pacchierotti nächste Woche in der Oper Quinto Fabio singt. Von allen Opern die würdigste Rechtfertigung solch eines musikalischen Fanatismus.
Es folgen denkwürdige Aufenthalte in Rom, wo Beckford die Heiligen aus dem Pantheon herausfantasiert, sowie in Neapel, wo ihm der König als Kindskopf erscheint. Jeder einzelne Tag wird mit so viel Schwung, Witz und Kolorit geschildert, dass einen selbst nach 2 Jahrhunderten sofort die Reisewut packt. Dass wir dieses vorbildlich edierte Wunderbuch in der fantastisch gelungenen Übersetzung von Wolfram Bender überhaupt lesen können, ist dabei gar nicht selbstverständlich. Denn auf Bitten der um ihren Ruf besorgten Familie zog Beckford das Buch 1783 zurück. Er vernichtete fast die gesamte gedruckte Auflage. Aber natürlich hat er einige Exemplare zurückgehalten. Wusste er doch, dass seine Zeit erst noch kommen würde.
Oliver Jungen über William Beckford, Träume, Gedankenspiele und Begebenheiten. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen von Wolfram Bender. Verlag Die Andere Bibliothek, 352 Seiten, 44 Euro. Chantal Ackermann war eine Filmemacherin aus Belgien und seit den 1970ern eine Vorreiterin des feministischen Kinos. Jetzt ist Meine Mutter lacht erschienen, ein Buch, in dem sie über die letzten Monate mit ihrer Mutter schreibt. 2015, 2 Jahre nach dem Tod der Mutter, beging Chantal Ackermann Suizid. Ich habe mit der Übersetzerin ihres Buches gesprochen, Claudia Steinitz, und sie als erstes gefragt: Die Mutter aus dem Titel des Buches, das ist die Mutter der Filmemacherin. Und diese Mutter, die hat nie so recht über die Erfahrungen gesprochen, die sie in Auschwitz gemacht hat. aber sie fordert immer wieder ihre Tochter auf, von sich und von ihrem Leben zu erzählen. Und im Buch lesen wir, dass sich diese Tochter mit dieser wiederholten Aufforderung durchaus schwer tut. Wie würden Sie dieses Mutter-Tochter-Verhältnis beschreiben?
Das ist auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis. Und das ist auch das Verhältnis, um das fast das ganze Schaffen von Chantal Ackermann gekreist hat. Ein Wechselspiel von Annäherung und gleichzeitig versuchter Distanz.
Sie haben eine Passage mitgebracht. Möchten Sie die lesen?
Ja, sehr gern. Es geht also um das Thema Auschwitz und die Mutter sagt, meine große Tochter bittet mich immer darüber zu sprechen, aber ich will nicht. Ich weiß, wenn ich es tue, bin ich verloren. Jedenfalls glaube ich das. Meine große Tochter sagt, dass es das Gegenteil ist, dass man sprechen muss. Aber sie sagt auch nie sehr viel, also über ihr Leben meine ich. Als würde man das, was sie zu sagen hat, einer Mutter wie mir nicht sagen.
Einer Mutter wie mir, wie haben Sie das verstanden?
Eben, einer Mutter mit der Erfahrung, die die Mutter von Chantal Ackermann hatte, mit ihrer Familienerfahrung, also ihrer Geschichte, dem Tod ihrer Angehörigen und dieser Sprachlosigkeit, die zwischen den beiden dadurch geherrscht hat.
Wir haben in diesem Buch immer wieder Ich-Passagen aus der Perspektive der Mutter. Also wir erfahren zum Beispiel, dass die Mutter Schmutz, die Vorstellung von Schmutz, nicht ertragen kann. Dann haben wir wiederum die Tochter, die sich nicht zurechtfindet in dieser picobello sauberen Küche. Wie haben Sie diese Ich-Passagen gelesen?
Ich habe sie gelesen als den Versuch der Tochter, ihre Mutter zu verstehen. Und dieser Schmutz, und das ist ganz deutlich in diesen Passagen, ist natürlich der Schmutz, den sie erlebt hat in Auschwitz. Und diese Picobello-Reinlichkeit ist halt auch eine Abwehr dagegen, ein Schutz.
Jetzt ist Chantal Ackermann in erster Linie Filmemacherin. Und es wurde immer wieder über dieses Buch gesagt, dass die Erzählweise, derer sie sich bedient, eine filmische Erzählweise ist. Wie würden Sie dieses Erzählen beschreiben?
Sehr szenisch. Es sind also ganz kurze, ja, wie Gedankensplitter. Es liest sich manchmal wie ein Protokoll der letzten Begegnungen, was man noch nicht weiß. Aber das Buch ist 2013 erschienen und die Mutter ist in dem Jahr gestorben. Also es waren wohl die letzten Monate, die die beiden miteinander verbracht haben. Und es ließ sich zum Teil fast simpel, seine unheimlich reduzierte Sprache. Und das wiederum findet man in den Filmen von Chantal Ackermann auf jeden Fall auch wieder. Diese Reduktion auf fast Sprachlosigkeit. Und hier eben immer wieder der Versuch, kleine Szenen zu beschreiben, die aber doch ganz viel sagen können.
Heute wird ja viel gesprochen über transgenerationelle Traumata, also Traumata, die gewissermaßen von einer Generation an die nächste weitervererbt werden. Chantal Ackermann erzählt im Buch von einem frühen Aufenthalt in der Psychiatrie und sie erzählt eine Szene, in der ihr behandelnder Arzt vor ihr steht. Er trägt eine Lederkrawatte und sie sagt zu ihm, wissen Sie, dass die Deutschen aus der Haut der Juden Lampen gemacht haben? Ich habe mich gefragt, ist nicht die Lagererfahrung der polnischen Mutter der Glutkern, um den ihr ganzes Schreiben, ihr ganzes künstlerisches Werk kreist?
Also dieses Buch auf jeden Fall ist in vielen Filmen präsent. Es gibt ja auch Filme über Israel, es gibt Interviews mit der Mutter, also der letzte Film. Da ist es auf jeden Fall sehr präsent. Es hat Chantal Ackermann sehr geprägt, die schwer psychisch krank war. Und sie hat sich ja auch anderthalb Jahre nach dem Tod ihrer Mutter selbst das Leben genommen. Und das Buch kreist auch darum, wie kann ich ohne diese Mutter weiterleben. Das sind ganz bewegende Szenen, wenn die Mutter aus der Klischee-Rolle, würde ich fast sagen, der liebenden, zärtlich, fast aufdringlich zärtlichen Mutter ausbricht, die Tochter angeht verbal oder einmal auch fast mit einem Faustschlag in die Luft. Und die Tochter ist unheimlich erleichtert, dass plötzlich die Mutter imstande ist, über ihre Gefühle zu reden, was sie ja nie konnte, was sie ja ihr Leben lang seit 45 nicht fertiggebracht hat. Und das sind dann für die Tochter ganz befreiende Szenen.
Das Buch von Chantal Ackermann, Meine Mutter lacht, ist aus dem Französischen übersetzt von Claudia Steinitz, mit der ich gesprochen habe. Diaphanes, 208 Seiten, 22 Euro. Hier folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell, unter anderem mit Informationen über Long-Covid. Am Mikrofon war Nora Karches.